Ja, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir sind heute angekommen beim drittletzten James-Bond-Film Daniel Craigs, dem vielgelobten Skyfall. Viele halten ihn ja für einen der besten Bond-Filme, abgesehen von Goldfinger. Wir werden heute überprüfen, was da dran ist. Wir fangen an mit der Rubrik Musik und dem Song von Adele, Skyfall. Also auch auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, auch im Vergleich zu den anderen Sendungen, vorherigen Sendungen, Arne. Also für mich ist auch dieser Song ein wenig zu sehr auf Autopilot. Und was mich auch nervt, ist, dass ab Anfang der Nullerjahre schon ein sehr starker Fokus bei Bond-Songs auf die Klavierballade gelegt wird und es mit Ausnahme des Chris Cornell-Lieds You Know My Name und dem schrecklichen Jack White-Stück eigentlich kaum noch wirklich Actionmusik geht. Was mich am meisten wundert bei Adele ist, sie wird sicherlich alles getan haben, um zu vermeiden, dass der Eindruck entsteht, sie würde sich mit Shirley Bassey messen müssen. Aber ich finde trotzdem, dass sie hier zu zurückhaltend singt. Sie kommt gar nicht richtig aus sich raus. Vielleicht ist es auch eine Sache der Abmischung, aber ihre Stimme ist eigentlich besser als das, was man da hört.
Naja, es ist ein träumerischer Song. Er klingt immerhin wieder wie ein Bond-Song, wie ein Bond-Thema. Hier hat Adele mit ihrem Songschreiber, glaube ich, das Lied geschrieben, während die Musik von Thomas Newman stammt, dem sehr berühmten, auch Oscar-prämierten Komponisten, dem Neffen von Randy Newman, der mittlerweile, glaube ich, mehr Oscars bekommen hat als Randy Newman. Ich mag den Song. Er ist verträumt, er ist schwelgerisch. Er ist eigentlich ein klassisches Bond-Stück. Natürlich kann man sagen, auf Autopilot, aber es ist ein Bond-entsprechender Song. Ich glaube, Adele hat tatsächlich auch nicht dieses Register von Shirley Bassey. Das muss sie auch nicht haben, das hatte auch Carly Simon nicht. Bin zufrieden mit dem Song. Der Song gefällt mir sogar noch besser als der Film Skyfall.
Also ich gebe der Musik 2,5.
Ja, Thomas Newman, vielleicht doch noch ein Wort zur Musik. Newman verwendet hier immerhin das alte Motiv wieder. Das ist das 50. Jubiläum von Bond, also 1962 oder das, ja, ist das 50. Jubiläum. 2012 und deshalb greift er auch bei der, sogar bei der Actionmusik immer wieder auf das Bond-Thema zurück, hat auch das Orchester selbst dirigiert, das hat mir alles sehr gut gefallen, 4 Sterne.
Gut, dann machen wir weiter mit der nächsten Kategorie der Bond-Entwicklung, die sich so ein bisschen vermischt mit Bösewicht als auch den Action-Szenen. Ich hatte ja schon mal über sein Aussehen gesprochen, das ist ja auch legitim, dass man es bei James Bond macht. Ab Skyfall war Daniel Craig doch deutlich aufgepumpter als in den Filmen davor. Ich will jetzt nicht sagen aufgeschwemmt, aber aufgepumpt. Er hatte auch noch härtere Action-Szenen zu erledigen. Die Berichte über seine verschiedenen Ledierungen haben auch zugenommen. Dreharbeiten wurden immer anstrengender. Er hat sich immer mehr wie Wehchen zugezogen. Und auch das soll eine Entscheidung gewesen sein, warum er nach Spectre, da kommen wir dann bei der nächsten Ausgabe zu, auch gesagt haben soll, dass es ihm so anstrengend wird, dass er sich überhaupt noch überlegt, überhaupt noch Lust hat, irgendwie solche Strapazen auf sich zu nehmen. Es gibt ja dieses kolportierte Zitat, dass er sagt, er würde sich lieber mit einer Glasscherbe die Pulsadern aufschneiden, anstatt nochmal James Bond zu spielen, was für sehr großen Wirbel gesorgt hat. Hier ist er also ein bisschen korpulenter, das sieht natürlich auch an seiner Kevin Costner Frisur. Was mir aufgefallen ist, es wird ja damit gespielt, dass er nicht mehr fit genug sei, um diesen Job zu machen. Es gibt ja auch übrigens eine sehr, wie ich finde, sehr, also für Sam Mendes Verhältnis, über Sam Mendes werden wir auch noch reden, eine sehr unglückliche Inszenierung einer Trainingsmontage, währenddessen ihm sein Job erklärt wird. Man sieht, wie er so dieses Sit-Up macht, man sieht, wie er sich dann Stange hochhebt und währenddessen redet in einer Tour dieser Trainingsmontage sein Vorgesetzter auf ihn ein. Das ist ein bisschen sehr Rocky-mäßig, was ich aber generell nicht verstehe. Arne, es werden ständig Anspielungen auf sein Alter gemacht. Das hatten wir beim Connery-Bond-Film Never Say Never Again, wo damit auch kokettiert wurde, warum tut er sich die Rolle nochmal an, auch, außer bei Roger Moore, da gab es das noch nicht. Aber wenn man ständig sagt, sie sind zu alt für den Job, wer von den Jungen macht es denn dann besser? Es gab bis zu diesem Zeitpunkt in keinem James-Bond-Film die Konkurrenz Bonds mit einer anderen 00-Nummer, die gezeigt hat, dass man vitaler und fitter ist, wenn man jünger ist.
Ja, Also dazu gibt es natürlich einiges zu sagen. Wir müssen uns natürlich nach den Kategorien richten, aber eigentlich müsste man hier über Sam Mendes sprechen, über das Drehbuch wieder von Wade Purvis und einem dritten Autor, diesmal glaube ich nicht Paul Haggis. Ich meine nicht Paul Haggis, sondern diesmal ein dritter Autor zu
Sagen wir
dem,
einfach Joe Esterhaas.
ja, zu dem Autorenduo kam noch ein dritter Autor jedenfalls hinzu. So, also das müssen wir später besprechen. Aber zu Daniel Craigs Verfassung. Ich finde, dass er hier aufgepumpt und muskulös ist, muskulöser. Ich weiß nicht, ob muskulöser als in den anderen Filmen, aber man merkt, dass er natürlich Workout gemacht hat und er wirkt sehr trainiert. Er wird auch öfter mit nacktem Oberkörper gezeigt. Es werden die Narben gezeigt und Javier Bardem, der ist nämlich der andere 00-Spion, ist sicher nicht in besserer Verfassung und der untersucht ganz genau den Oberkörper in einer Szene, in der man homoerotische Neigungen vermuten kann. Und da sieht er auf dem Oberkörper, also die Narbe, ja, streichelt Craig geradezu. Also das sind einigermaßen verblüffende Momente in diesem Drehbuch, die Sam Mendes gut inszeniert hat. Ich finde aber, um etwas allgemein zu dem Film zu sagen, dass er auseinanderfällt in den ersten sehr rasanten und Teil, der in Shanghai spielt, der in Macau spielt. Und sobald Javier Bardem ins Spiel kommt, auf der Ruineninsel, ändert sich der ganze Film. Dann kommt London, die Action im Untergrund. Und dann ändert sich nochmal alles vollkommen, wenn sie in die Highlands gehen, wenn sie nach Schottland kommen und dann in die Skyfall-Ruine.
Was würdest du ihm denn im Punkt Entwicklung geben? Also ich gebe ihm, auch hier ist wieder der löbliche Ansatz, wie bei Quantum of Solace, dass überhaupt versucht wird, ihn, also sich so auf ihn zu fokussieren. Es gibt ja auch kein richtiges Bond-Girl in dem Film, dass ihm sozusagen die Leidensgeschichte, der versucht anzutrainieren, er kämpft gegen seine Verfassung an, er kann nicht mehr richtig schießen, er wird durchgewunken, obwohl er den Test nicht bestanden hat. Mir gefällt das trotzdem, da gebe ich ihm eine 4.
Also das Bond-Girl ist eigentlich Naomi Harris, die schwarze Schauspielerin, die sich am Ende als Moneypenny erweist. Übrigens auch eine Reminiszenz an das 50. Oder eine Reminiszenz an frühere Bond-Filme zu dem 50. Jubiläum. Ich glaube auch, dass die Erwähnung des Alters auch zu tun hat mit dem 50. Jubiläum. Dass die Drehbuchautoren waren dessen immer eingedenk, dass es solche Momente des Wiedererkennens geben muss. Deshalb auch das alte Auto. Er fährt mit dem alten Aston Martin. Und die ständige Erwähnung, sowohl durch Ralph Fiennes,
Der spielt
Mallory,
Mallory.
ja, als Mallory, wie auch durch Judi Dench als M, beide rekurrieren immer wieder auf das Alter. Auch auf Mallory erwähnt ja auch das Alter von Judi Dench, die er in Rente schicken möchte, von der er erwartet, dass sie abdankt, dass sie sich nach 2 Monaten zurückzieht. Und das will sie nicht. Und sie hat es noch selbst in der Hand. Und es geht also immer wieder um die Verbindung zwischen Craig und man muss ja hier sagen, auch Moore und Connery und Brosnan, alle vergangenen Bonds sind hier mitgedacht. Die lange Verbindung von M und dem ja naturgemäß jüngeren Bond, der aber natürlich, der für möglicherweise überfordert ist, mit seinen Aufgaben mittlerweile. Das ist aber ein Motiv, das es früher ja auch schon gab. Hier macht er aber diesen Test, macht einen psychologischen Test, macht einen Gesundheitstest, macht einen Test der Fitness und er fällt überall durch und sie sagt es ihm nicht und fragt ihn, aber sie sind bereit. Und er sagt, ich bin sowas von bereit. Ne? Und weiß nicht, dass er in allen Kategorien durchgefallen ist. Das sagt ihm erst Javier Bardem.
Dann lass uns doch einfach die Entwicklung und Girl gleich zusammen machen. Entwicklung habe ich 4 gegeben. Was gibst du da?
Ja, also diese Abwärtsspirale in diesem Film ist hochinteressant. Deshalb 4.
Und dann geben wir dann dem Girl Moneypenny Naomi Harris wenn wir sie als Girl denn bezeichnen.
Das andere Girl ist, wie du beim letzten Film gesagt hast, glaube ich, Judi Dench.
Ja, da wollte ich gerade eine Überraschung gleich machen. Aha. Also eine neue Kategorie erfinden. Mhm. Ich würde jetzt bei Naomi Harris als Bond-Girl auch 4 geben. Weil sie ist natürlich eine ganz andere Art von Frauentypus, moderner Frauenbild, ganz anders als die Miss Moneypenny, die immer nur im Vorzimmer sitzt und die dann immer nur sieht, wie der Hut dann auf die Hutablage
geworfen natürlich.
Wird. Also da gebe ich auch eine 4.
Natürlich. Mhm. Das ist ja die Überraschung, dass sie erst im Außendienst tätig ist. Sie schießt auf ihn, sie verletzt ihn in Istanbul, wird in den Innendienst versetzt, ist die Handlangerin von Mallory. Dann gibt es ein sehr erotisches Geplänkel und am Ende ist sie die neue Moneypenny. Also da würde ich mindestens 4, wenn nicht 4,5 Sterne geben.
Ja, ich glaube, ich gebe auch 4,5. Du hast mich überzeugt. Ich hatte Judi Dench als M deshalb nicht bei den Girls mit bezeichnet. Wir hatten sie in den letzten Folgen immer als Bond-Girl bezeichnet, weil sie in diesem Film ja so prominent geworden ist, dass ich finde, dass sie für diesen Film zusammen mit Mallory eine eigene neue Kategorie verdient hat, nämlich die Kategorie Vorgesetzte. Beide, sowohl M als also die alte M, Judi Dench, als auch der neue M, Mallory, stechen doch extrem hier hervor. Also zunächst einmal habe ich mich wieder ein bisschen über sie geärgert, weil wir haben das alte Klischee des M-Vorgesetzten, hier noch Judi Dench, die notfalls über Leichen gehen würde, damit die Mission erfüllt wird. Sie sagt jetzt zur Scharfschützin Moneypenny, schießen Sie. Bond wird dann getroffen, fällt dann ja von der Brücke runter, von diesem Zug. Und da dachte ich zuerst, Skyfall, das bezieht sich darauf, dass jemand abstürzt und dann neu anfangen muss, ne, gestrandet wird und sich dann neu aufbauen muss. Ist das der Skyfall? Ist das, es am Ende um diese Ranch geht? Das war mir alles überhaupt nicht klar mit dem Titel. Aber gut, das hat sie halt beordert. Ich finde, dieser Film ist noch mehr ein Ralph Fiennes-Film als ein Judi Dench-Film. Auch wenn natürlich der Höhepunkt des Films darin besteht, dass erstmals mit ihr jemand stirbt aus dem näheren Umfeld. Klar, es gab ähnliche Todesfälle wie bei Felix Leiters Frau schon in License to Kill, aber hier stirbt nun mit M erstmals jemand aus dem MI6-Feld, der eine Hauptfigur gewesen ist. Und das ist eine Sache, die damit ja erst die Tür aufgemacht hat für die Überlegung, dass James Bond selber sterben könnte, wie es ja später in Keine Zeit zu sterben auch passiert. Ich finde trotzdem, das ist ein Mallory-Film statt ein Judi Dench-Film. Er wird natürlich, das liegt ja auch an der deutschen Synchronstimme, er klingt natürlich auch ein bisschen wie Lord Voldemort, den dann Harry Potter spielt, dieses leicht kriechende und neblige in seiner Stimme. Mhm. Aber ich finde, dass Mallory deshalb auch den besten Auftritt des Films hat, weil ja immer insinuiert wird, dass er eigentlich nur so ein Schreibtischhengst sei und nie den Außeneinsatz gemacht hat. Und als es dann hart auf hart kommt im Gerichtssaal, ist er derjenige, der M rettet, erstjenige, der aufspringt, erstjenige, der die Waffe richtig ansetzt. Das ist ein totaler Überraschungseffekt, dem man dieser Figur des Mallory nicht zugetraut hätte und die sofort dieses Bild des Schreibtischtäters sofort zerstört und man weiß, dass dieser Mann sehr wohl direkt bei der Sache sein kann.
Es wird allerdings vorher gesagt, dass er Lieutenant der britischen Armee war, der also es gibt eine Stelle, da Bond sagt, er ist ein Bürokrat und es ist Naomi Harris, der ist der Lieutenant des britischen Militärs, der unter Folter oder der, glaube ich, 6 Monate in Nordirland gekämpft hat und der da unter Folter war, glaube ich. Und das erfährt der Zuschauer immerhin, aber es muss noch bewiesen werden. Es wird dann im Gerichtssaal bewiesen. Ne? Und da sieht man natürlich, dass er auch eine sehr unglaubwürdige Szene, wenn Bardem mit seinen Schergen den Gerichtssaal stürmt und er schießt natürlich daneben oder richtet keinen Schaden an. Jedenfalls trifft er nicht die im Zentrum stehende Judi Dench, die verängstigt, sich gar nicht in Sicherheit bringt und von hinten stürmt. Du sagst, glaube ich, jetzt Ralph Fiennes?
Rai,
und ich dachte, ich hörte einmal, dass man feiern sagt, du sagst Fiennes. Also Rai Fiennes.
Ich mache schon mal den Kenneth Branagh-Fehler.
Ja, Rai Fiennes oder wir sagen Mallory. Das ist einfacher. Der stürmt also heran.
Der wird Ralph Fiennes ausgesprochen.
Oh, denn ich würde sagen, das Ray. Lassen wir jetzt mal drin. Jetzt habt ihr alle unseren Soundmeister kennengelernt.
Sag doch mal, Ralph Fiennes.
Also so wie Ray, bloß mit F. Okay, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habt ihr
gehört. Nein, das können wir rausnehmen.
Ach, wieso, ist doch lustig, lassen wir drin. M, sie wird ja auch Emma genannt.
Ja, aber von wem?
Na, das ist dieser alte Herr.
Ja, Kincaid.
Genau, von Kincaid. Der nennt sie Emma, da scheint sie zu kennen. Als sie stirbt, ich finde diesen Satz auch einfach sehr schön, als sie sagt, eins habe ich richtig gemacht. Hm. Dass damit halt Bond gemeint ist. Sie hat halt doch irgendwie, egal welche Streitereien die beiden gehabt haben, sie hat doch immer aus ihm jemanden gemacht, der zu dem wurde, auf den sie stolz sein kann. Sie hat natürlich auch ein Schuldgefühl, das ist ein bisschen wie zwei Seiten einer Medaille, weil Silver war ja auch der MI6-Agent, den sie betreut hatte. Er nennt sie ja auch Mutter, auch wenn es nicht biologisch gemeint gewesen ist. Aber sie hat halt zwei verschiedene Leute ausgebildet, von denen einer gut wurde und einer böse. Ne?
Ja, das kann man sagen. Und hier ist dann der Ödipaler-Konflikt, und zwar nicht nur Bond zu M, was ich in den letzten Filmen schon angedeutet hatte. Und vor allem aber zwischen Bardem und M. Denn Bardem fühlt sich von ihr verraten, vernachlässigt. Am Ende wird es vollkommen ödipal, indem er von ihr verlangt, sie beide umzubringen. Gibt ihr die Waffe, sagt nur du kannst es tun und möchte mit ihr sterben. Also so schwer ist sein Komplex. Er wurde ja in der Folter, wurde arg gefoltert, und unter der Folter hat er eine Cyankali-Kapsel zerbissen, die aber nicht zu seinem Tod führte, sondern die das Gebiss oder jedenfalls den oberen Teil seines Gebisses ihn gekostet hat, weshalb er jetzt ein Implantat hat, ein Gebiss. Und das ist eine der gespenstischsten, vielleicht etwas übertriebenen Szenen, zumal er in so einem Sicherheits-, nicht Käfig, aber in einem doch Glaskasten sitzt, das, was sehr erinnert an Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer.
Ja. Vielleicht können wir nochmal auf den sehr wichtigen weiteren Mann im Bunde hinweisen, der zur Crew gehört, nämlich Q, dem neuen Q, der auch hier als Quartiersmanager vorgestellt wird. Ja. Wahrscheinlich steht das Q dann für Quartiersmanager, das habe ich zum Beispiel auch nie gewusst. Und also ich habe die Vermutung, dass, also zunächst einmal finde ich die Idee, einen Nerd zu nehmen, brillant, ne? Nicht mehr den alten Q, auch dass man auf John Cleese gar nicht mehr zurückgreift. Das Aussehen Ben Whishaws hat mich ein bisschen erinnert an das des Comedians, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Richard Ayoade, der aus demselben Uni-Humorkurs, ich weiß nicht mehr, ob der auch in Oxford war, wie halt Sacha Baron Cohen, stammt auf jeden Fall, und auch sehr viel von Monty Python, und halt dann in der IT-Crowd bekannt wurde. Ben Whishaw kennt man ja aus Das Parfum von Tom Tick, das war seine erste große Rolle. Und auch hier zeigt sich, hier zeigen sich anhand von sehr, sehr guten Dialogen, wie Q und Bond sich erstmals kennenlernen. Die treffen sich ja in so einem Museum und betrachten so ein Bild, also das alte auch. Hier wird wieder ein Verweis auf Klassiker gemacht, die vielleicht schon nicht mehr anerkannt sind. Und dann sagt dann Q beim ersten Kennenlernen, bei der Tuchfühlung mit ihm zu Daniel Craig, Alter ist kein Hinweis auf Effizienz. Und Craig antwortet sofort, und Jugend ist kein Hinweis auf Innovation. Also das ist wirklich ein längst überfälliger Dialog, dass diese Generationen sich nun hier treffen und dass ein Nerd für die Technik zuständig ist, die weniger was mit den klassischen Gadgets zu tun hat. Deswegen behandeln wir die Gadgets in den Bond-Crack-Filmen ja auch nicht mehr, weil es die kaum noch gibt, sondern einfach Computertechnik, die ausreicht. Das war für das Jahr 2012 eigentlich längst überfällig, vielleicht sogar die beste Casting-Idee neben Mallory, auf diesen Ben Whishaw zu setzen.
Ja, aber Ben Whishaw gibt Craig zwei Sachen in einer Schatulle. Das eine ist eine hochmoderne Waffe, die er dann verwendet, und das andere ist ein kleiner Peilsender, den er auch verwendet. Und Bardem weist da später darauf hin, als die Hubschrauber kommen zu der Ruineninsel, es ist ein Sender. Nichts anderes, einfach ein Sender, den er in der Tasche hatte, und daraufhin kommen die Kampfhubschrauber. Etwas zu spät natürlich, ne? Die kommen ja gerade dann, wenn die Frau getötet worden ist. Übrigens habe ich nicht gesehen, dass sie, nachdem ihr das kleine Whiskyglas vom Kopf geschossen wird, zu Tode kommt, aber man sieht sie dann im Hintergrund. Ich glaube, sie lebt nicht mehr. Sie ist ja gebunden.
Ja. Der macht dann Bond auch, ich wollte in der Action-Bewertung übersprochen, der macht auch den sehr dummen Spruch, schade um den Scotch. Das sind diese Auswüchse, die an Connery an, also diese misogynen Sprüche, die ein wenig an Connery erinnern sollen, aber einfach nicht mehr gut platziert sind. Das gehört sich, finde ich, einfach nicht mehr. Das lässt ihn auch nicht gut dastehen. Also ich gebe der Kategorie Girl, vorgesetzte Kollegen 5 Sterne.
Girl, vorgesetzte Kollegen. Also
mit Mallory.
Nein, das müssen wir einzeln machen. Also gut. Mallory ist ganz bestimmt, der wird hier etabliert, es ist ganz sicher 4 Sterne ich mindestens.
Ich gebe Mallory 5.
Ja,
Q gebe ich auch 5.
Und von Wisho bin ich nicht ganz, ganz so überzeugt wie du. Aber alle mal 3.
Gut, dann machen wir weiter. Das wird sich gleich ein bisschen vermischen mit der Kategorie Action. Deswegen bitte nicht ärgern, wenn ich dich gleich ein bisschen bremse. Ich will Schauplätze nur ganz kurz getrennt davon behandeln. Wir haben einige schon besprochen. Also zunächst einmal China, Shanghai. Ne? Der chinesische Markt wird immer relevanter. Man muss Filme dort spielen lassen. Man wollte damit auch Publikum abgreifen. Was mich nur wundert an diesem Setting in Shanghai ist, man sieht zwar Shanghai, man sieht aber nicht einen Chinesen. Das ist mir gleich aufgefallen. Also sowohl das Hochhaus, in das Bond einbricht, wo er sich mit diesem Killer da duelliert und an diesem Fenster steht, wo er diesem Scharfschützen übrigens zusieht, wie er jemand anderen erledigt, ohne einzugreifen, als auch sonst generell. Vielleicht sieht man einen Chinesen oder eine Chinesin in diesem Restaurant mit diesem komischen Varan-Drachen, aber man sieht, er taucht überhaupt nicht in das Land ein. Das ist ein ganz großer Unterschied zu Filmen wie Der Mann mit dem goldenen Colt, wo man halt Roger Moore interagieren sieht mit den Thailändern. Aber du hast hier sozusagen eine Hochhauswelt bei Nacht, die mit dem Land überhaupt nichts zu tun hat. Das finde ich einfach nicht gut gemacht.
Jawohl, also, die Skyline natürlich.
Die Skyline, ne? Also ja,
der Blick auf die Skyline. Sein. Und das ist auch bei Macau so. Es vermeidet immerhin Klischees. Aber es bräuchte eigentlich diesen Schauplatz nicht. Ne? Während London sehr ausführlich gezeigt wird, die Highlands sehr ausführlich gezeigt werden, die anderen Schauplätze sind wenig von Bedeutung. Aber es ist natürlich vor allem ein patriotischer Film. Also wir sprechen sicher nachher noch über die Bulldogge, über Ems Bulldogge, die das Erbe Bonds am Schluss ist. Und man sieht auch sehr schön die Stadt. Ne? Also der Blick über die Stadt, das steht am Ende auch einmal sehr hoch. Ich weiß nicht, ob auf dem Parlamentsgebäude oder auf dem Gebäude des Geheimdienstes und sagt dann, also diesen herrlichen Ausblick sollten Sie sich gönnen. Also Sam Mendes ist natürlich ein britischer Regisseur und einer, muss man fast sagen, der gar nicht so viel in britischen Regisseure, die Bond in den späteren Jahren inszeniert hat.
Ich wollte noch einen kleinen weiteren Fun-Fact loslassen, den ich fast vergessen hätte. Kincaid, ne? Also schottische Highlands, die alte Villa, Bond, das Waisenkind. Es gab tatsächlich eine Überlegung für die Rolle des Kincaid, einen ganz bestimmten Schauspieler anzufragen, der damals schon in Ruhestand gegangen ist. Kannst du dir vorstellen, wen ich meine?
Ist nicht Patrick McNeil.
Ja. Nee, viel krasser. Also Sam Mendes hatte mit dem Gedanken gespielt, John Connery als Kincaid anzufragen. Was natürlich zu einem Spiegeleffekt geführt hätte, zu der absurden Idee, einen Ex-Bond als den Erzieher Bonds, Daniel Craigs, zu zeigen. Und dem ist aber ziemlich schnell klar geworden, wenn Connery, selbst wenn der zugesagt hätte, da war er schon lange im Ruhestand, selbst wenn der zugesagt hätte, hätte das zu viel Aufmerksamkeit weggenommen. Und Daniel Craig wäre nicht mehr der vollwertige Bond gewesen. Dann wäre das Bond plus Bond gegen ja. Badem.
Das war natürlich auch eine Idee zum 50. Jubiläum. Aber man kann natürlich nicht den einen Bond gegen den anderen setzen und ihn plötzlich als Lehrer etablieren. Der Mann, der Kincaid spielt, ist natürlich ein hochberühmter britischer Schauspieler, nämlich Albert Finney. Herr Mendes ist natürlich vor allem Schauspieler, Regisseur und der hat ja nahezu all seine alten Helden besetzt. Dann später bei der Burgruine oder bei Bonds Elternhaus, ein sehr merkwürdiges Elternhaus, ne, das ungefähr 1299 gebaut wurde und das also mitten auf einer riesigen Ebene steht mit einem kleinen Nebengebäude, während der Eingang ungefähr 1 Kilometer entfernt ist und nur noch als steinquaderige Ruine steht. Aber sehr gut lesbar ist noch das Schild Skyfall. Ne? Also bei dieser Passage dachte ich, eigentlich hätte Sam Mendes, Dirk Bogarde lebte, glaube ich, nicht mehr. Er hätte auch noch Dirk Bogarde besetzt, er hätte Patrick McNeil besetzt, er hätte natürlich Emma Peel, sag schnell, Diana Rigg hätte er noch besetzen müssen. Und überhaupt alle britischen Schauspieler, die er je in Filmen gesehen hat.
Was würdest du den Schauplätzen geben? Ich gebe den Schauplätzen 3.
Ja, ich finde London sehr gut inszeniert und die anderen Schauplätze sind mehr oder weniger gleichgültig, aber der Underground, also die Untergrundbahn ist sehr gut gemacht, dieses Verlies. Nicht so gut gefallen mir, wie ich eben schon angedeutet habe, die Highlands, ne, das scheint mir an den Haaren herbeigezogen zu sein. Vor allem die unterirdischen steinernen Labyrinthe, die sich da angeblich verbergen.
Da haben die Sklaven für arbeiten lassen müssen, ja, wahrscheinlich, weil der doch sehr aufwendig
ja
ist, dieser Stein.
Ich weiß auch gar nicht, ob das 1299 möglich gewesen wäre, so verschlungene Labyrinthe zu. Und wozu das nötig gewesen war. Es wird ja Priesterloch genannt und auch völlig unsinnig. Nach dem Tod der Eltern habe sich der Bub James 2 Tage in dem Priesterloch versteckt und als er zurückkam, war er ein anderer. Ne? Ja, also das ist Hanebüchen, aber ja, 3 Sterne.
Dann machen wir weiter mit der Action. Also von diesem komischen Varandrachen habe ich ja schon erzählt, der diesen Häscher Silvers dann irgendwie in das dunkle Grubenloch zieht. Ich finde mal generell über die Action-Szenen zu sprechen kommen. Es gibt ja diese Insel, zu der Bond und das bald sterbende Bond-Girl hin eskortiert werden. Sein blöder Spruch, Schaden einen guten Scotch. Ich möchte auf eine Regieschwäche Sam Mendes zu sprechen kommen. Ich finde seine Action-Szenen sehr oft nicht sehr gut inszeniert. Ich finde, dass er zu viel nicht in Zeitraffer, aber in dem, das wird bei Spectre noch viel auffälliger sein. Es passiert alles zu schnell. Bond, wie Bond sich befreit aus dieser Wilhelm Tell-Situation. Innerhalb von 10 Sekunden ist das Ganze auch schon vorbei. Das ist zu schnell durchdacht und zu schnell exerziert. Das wird bei Spectre, als er dort von Oberhauser alias Blofeld in dieser Kirche da identifiziert werden wird, noch sehr, sehr viel auffälliger sein. Das ist insofern bemerkenswert, als dass er ja mit dem Film 1917, also 1917, diesem ersten Weltkriegsfilm, der nach Spectre gekommen ist, den er so inszeniert hat, als wäre er nur mit einer einzigen Kameraeinstellung gedreht, sehr viel langsamer und sehr viel pointierter wird. Das hat er hier einfach noch nicht so gut drauf. Mal abgesehen davon, wie gesagt, dass ich finde, dass die Frau, die erschossen wird, so ein bisschen behandelt wird wie eine Frau, wie bei Sean Connery. Ansonsten, die U-Bahn-Sequenz, auf die du gerade hingewiesen hast, die war doch schon, also mich hat das überzeugt, das war für mich wie bei De Palma in New York, wenn es darum geht, schnell Waggons zu wechseln, schnell ein- oder auszusteigen. Das hatte ein bisschen was vom Blowout oder von Carlitos Way. Mich hat das überzeugt, aber was ich anscheinend, weil du gesagt hast, da fällt der Film in zwei Teile oder da kann sie nicht halten, er fällt auseinander. Ich halte tatsächlich die letzte halbe Stunde in diesem Landhaus für die wahrscheinlich überzeugendste Konstruktion eines Handlungsbogens, den man bisher in einem Bond-Film gesehen hat. Nein, normalerweise wäre ein Bond-Film oder hätte sein Ende gesucht normalerweise mit dieser U-Bahn-Sequenz, in der Bond und Silver sich gegenseitig stellen. Dass Bond danach auf diese Memory Lane geht mit M, in dieser Art Epilog, in einem neuen Akt, mit dieser ungewohnten Struktur, sozusagen einen vierten Akt. Dadurch wird der Film erst für mich erst gut und bekommt dadurch seine Qualität, die er hat, weil das eine Wendung ist, diese Coda, die völlig neu war in der Erzählstruktur eines Bond-Films. Und indem er halt mit seiner, indem dieses Haus auch zerstört wird am Ende, so unrealistisch wie es auch ist, bricht Bond ja auch mit seiner Vergangenheit. Ne? Es wird sozusagen damit auch geklärt, dass alles jetzt verbrannt und alles damit eingeebnet ist. Ich möchte, bevor du was dazu sagst, nochmal auf diesen Roger Moore-artigen Spruch, das konnten die sich nicht verkneifen. Bond springt ja in diesem U-Bahn-Schacht, weil die U-Bahn mit Silver wegfährt, hinten auf den letzten Waggon drauf, damit er dann irgendwie durch die letzte Tür rein kann. Und dann werden natürlich 2 Fahrgäste, die stehen geblieben sind, am Gleis dann nochmal so eingeblendet und sagt der eine zum anderen, ich wette, der hatte keinen Fahrschein. Das hört man normalerweise nur bei Roger Moore, hätte man sich verkneifen können.
Ist hier sowohl vollkommen unpassend als auch bizarr. Und passt überhaupt nicht zu dem ernsten Stil des Films. Es gibt auch nahezu kein anderes Beispiel von dem Scotch-Glas, natürlich abgesehen auf dem Kopf, was auch bizarr und auch unpassend ist, weil bei der grotesken Darstellungsweise von Bardem und dieser ja flamboyanten Figur, Bardem blond gefärbt, auch die Augenbrauen blond gefärbt, da verbietet sich eigentlich alles Saloppe. Ne? Dann, das ist aber auch etwas ein bisschen so bei dem ersten Monolog von Bardem, dass man denkt, also jetzt wollen sie Shakespeare machen, da diese Metapher mit den Ratten, die ins Ölfass gefüllt werden und sich und einander auffressen und am Ende bleiben zwei übrig. Natürlich, das wird ganz am Ende in der Kirche, wenn Bardem erschossen wird, von Bond wieder aufgenommen. Ne? Die beiden letzten Ratten und die eine Ratte hat die andere umgebracht. Aber der Humor ist eigentlich nicht in diesem Film. Es ist Mallory ernst, es ist M ernst, es geht um die Mutterschaft, es geht um Erbe, es geht um Alter, es geht um Tod, es geht um die toten Eltern, es geht um Traumata. Und ich hab den Eindruck, dass Sam Mendes eigentlich seinen eigenen Film Road to Perdition noch einmal gedreht hat. Dieses Heim, diese Burg auf der Ebene und diese ödipale Geschichte, das scheint mir eigentlich eine Reprise zu sein von Road to Perdition, eine der letzten Rollen von Paul Newman. Und das müsste ich nochmal überprüfen, indem ich Road to Perdition noch einmal sehe. Aber das Melodram ist ähnlich angelegt.
Ja, in Road to Perdition, diese Szene, die hat mich ja wirklich geflasht. Ich bin ja kein Sam Mendes-Fan. Ich halte keinen seiner Filme für wirklich gelungen, also wirklich hundertprozentig gelungen.
Ja, aber Skyfall.
Skyfall schon, ja. Aber es gibt ja in Road to Perdition die wirklich beeindruckende Szene, in der Tom Hanks diesen Zettel liest. Kill Sullivan and all debts are paid. Sozusagen der Mordauftrag gegen ihn. Tom Hanks liest es hinterher, aber reagiert noch schnell genug, um seinen Gegner zu erschießen. Mit den Frauen, ne? Dass er so abwertend ist. Schade um den Scotch. Das ist natürlich auch so ein Rudiment seiner Wut, die er auf Vespa Lind noch hat. Aber es ist einfach uncool, auch als James Bond uncool, wenn du diese Wut auf die Weiblichkeit so generalisierst. Also wenn du generell aus der Wut der Enttäuschung von Vespa Lind so eine generelle Abwertung der Frauen halt damit immer mit dich rumträgst, das musst du 2,5 Filme später auch mal abgelegt haben. Nichtsdestotrotz würde ich der Kategorie Action 3 Sterne geben.
Ja, nicht so gut gelungen ist am Ende die Feuersbrunst bei der schottischen Burg. Ne? Wenn auch noch der Hubschrauber da hineinknallt, das sieht aus, als hätten sie eine Pappmaché, so eine Burg, wie man sie auf manchen Spielplätzen findet. Oder so beim Kindertheater, wenn so eine Burg aufgebaut wird in einem Vergnügungspark oder in einem botanischen Garten. Zum Vergnügen der Kinder. Also ja, 3 Sterne. Also Sam Mendes kann das nicht. Das ist natürlich Second Unit, Special Effects und so weiter. Das hat Mendes ja gar nicht inszeniert.
Aber du bist doch auch Western-Fan. Du musst doch diese Prepare-for-Battle-Situation, das ist für mich immer das Allergrößte, wenn man sieht, wie die Fallen vorbereitet werden, wie man sich da einlümmelt und wie man dann die Barrikaden errichtet. Es gibt für mich eigentlich wenig Besseres als den Aufbau einer großen Sache, und der Aufbau einer großen Sache wird ja durch Prepare-for-Battle-Situation erst ermöglicht. Also nicht die plötzlich einbrechende Action, sondern der Hinweis an den Zuschauer, wir können es für einige Minuten zurücklehnen, weil wir bald erleben werden, dass es ein riesiges Gefecht gibt.
Aber M könnte vielleicht Servietten falten. Man sieht sie so ein paar Böller irgendwo verstecken. Kincaid
hat... Sie schießt aber auch. M schießt
ja,
auch.
Ja, natürlich schießt sie. Sie ist ja beim Geheimdienst. So, Kincaid ist ungefähr 112 Jahre alt, aber nur so rüstig wie Albert Finney zu der Zeit war, hat noch eine alte Schrotflinte, und Bond hat die Muskete seines Vaters, ne? Und damit treten sie an, also gegen einen Kampfhubschrauber und ungefähr 20-köpfige Übermacht von Bardem, ne? Der dann fassungslos neben dem Haus steht, als es in die Luft fliegt, aber selbst nicht getroffen wird.
Ja, Damit sind wir auch bei der letzten Kategorie angelangt, der Kategorie Bösewicht, Bardem. Den haben wir schon in anderen Kategorien mit besprochen. Man muss hier dazu sagen, es tritt hier der sehr seltene Fall auf, dass, ich habe auf die Uhr geguckt, dass Silva erst nach 71 Minuten zu sehen ist, also fast der exakten Hälfte der Spielzeit. Vorher ist nicht klar, um wen es gehen wird. Diese Szene, in der seine homosexuelle Neigung angesprochen wird, die finde ich unpassend, weil das wird nur dazu benutzt, ihn undurchschaubar zu machen, aber auch unangenehm zu machen. Hier wird sozusagen seine womögliche sexuelle Ausrichtung dafür instrumentalisiert, aus ihm eine noch finstere Gestalt zu machen. Und das ist natürlich nicht in Ordnung, das ist ganz altmodisch. Ich musste da daran denken an Mr. Wind und Mr. Kid aus Diamonds Are Forever, wo die Homosexualität auch dafür eingesetzt wird, Schurken noch schurkischer zu machen. Ich weiß nicht, das hätte auch gar nicht sein müssen, weil es hat der Erzählung, es hat zu der Erzählung nichts beigetragen, außer dass er einen Grund gehabt hat, das Hemd Bonds aufzumachen und die Narbe abzufühlen. Das ist die eine Sache. Und natürlich, dass, du hast es ja auch erwähnt, dass er in dieser Hannibal Lecter-Zelle untergebracht wird. Das ist streng genommen für Häftlinge nicht nötig. Man kann die auch einfach hinter Gittern bringen, hat natürlich einen viel geringeren Schauwert. Es wird halt gesagt, ich weiß nicht, ob das Silva sagt oder ob M das sagt, die Welt wird immer undurchsichtiger, immer mehr Schatten. Und das betrifft natürlich dieses Motiv, das man auch schon bei Le Chiffre hatte und bei Dominic Green, die hängen ja alle mit der Spectre-Organisation zusammen, dass es hier um Schäfer geht, ne? Um so einen 9-11-Faktor, dass Leute erst sehr viel später, als man eigentlich gedacht hat, ihre eigentliche finstere Bestimmung ausleben. Ne? Das ist ja, die sind ja alle undercover MI6, also zumindest Silver ein MI6-Mann gewesen, von dem erst sehr spät klar wurde, dass er längst undercover im Dienst des Systemfeindes steht. Ne?
Ja, ich glaube, es heißt einmal, ich weiß gar nicht, ob in diesem Film, aber M sagt einmal, ach, wenn es doch noch den guten alten Überläufer gäbe, oder ich glaube, das ist im letzten Film, da sagt sie über Bond, früher wäre man übergelaufen, wenn man so versagt hat, wäre man wenigstens übergelaufen. So, aber dass die Schatten nun länger geworden sind, dass das undurchsichtiger geworden ist, das glaube ich nicht. Ich denke eher, dass das Sam Mendes und John Le Carré Film, also Smileys Leute inszenieren wollte, in dem wirklich alles undurchsichtig ist. Und ob man es liest, ob man es sieht, ist also die Filme mit Alec Guinness und Dame als König Spion später nochmal verfilmt, es ist noch viel undurchsichtiger als alles, was wir hier sehen. Ne? Es ist einfach eine Behauptung. So, das sind jetzt alles Schatten und man begreift das alles nicht mehr. Man hat früher das auch alles nicht begriffen. Nur, dass es dann eben die Figur des Blofeld gab und eine riesen Verschwörung und aber immer genau eine Gestalt. Ne? Ich meine, insofern hat es einen gewissen Wahrheitsgehalt, dass jemand, der in Asien der Spion war, einer dieser Nuller-Spione, Bond und Bardem sind sich ja niemals begegnet, dass ein solcher sich selbstständig gemacht hat, sein eigenes Geschäft gemacht hat, den Laden in die Hand genommen hat und auch noch einen riesigen Hass auf M hat, weil die ihn angeblich verraten hat. Ne? Aber das Motiv des Verrats ist natürlich sowieso bei jedem Spionagefilm.
Ja, das ist eine Sache, in der der Film auch sehr widersprüchlich ist oder noch widersprüchlicher wird in Verbindung mit Spectre. In Spectre wird ja Franz Oberhauser alias Blofeld sagen, das war alles nur ich. Ich bin der Dominic Green gesteuert hat, ich bin der Silver gesteuert hat, ich bin der Le Chiffre gesteuert hat. Und da steht natürlich im Widerspruch dazu, dass es überall diese Menschen geht und man nicht mehr weiß, wem man links und rechts trauen kann. Hier wird natürlich alles zentralisiert auf diese eine Figur des Blofeld. Und das geht natürlich dem so ein bisschen diametral entgegen, dass man halt nicht mehr weiß, wo der Schatten länger ist als der andere. Das stimmt natürlich. Man darf auch hier nicht vergessen, sowohl Blofeld im nächsten Film als auch Silver als auch Green, nicht Green, aber zumindest Le Chiffre, die eintaucht dann auch diese Entstellung. Ne? Du hast es ja schon gesagt, dass diese Cyanid-Kapsel, diese Ciancali-Kapsel, auf die Silver gebissen hat, sind ja seine Gesichtsnerven zusammengeschrumpft und er sieht so ein bisschen aus wie so ein Monster. Nichtsdestotrotz, auch trotz der schwulenfeindlichen Darstellung des Bösewichts, würde ich, weil Javier Bardem einfach ein sehr guter Schauspieler ist und wie ich finde auch alles in die Rolle reingibt, er hat richtig Lust, das zu spielen, würde ich ihm trotzdem noch 4 Sterne geben.
Ja, das denke ich auch.
Dann kommen wir jetzt zur Endbewertung. Ich schließe mich hier der Mehrheitsmeinung an. Ich denke, dass Skyfall der beste James-Bond-Film mit Daniel Craig ist. Er ist kein herausragender Film, aber ein sehr guter James-Bond-Film und deshalb gebe ich ihm 4 Sterne.
3,5.
Du bleibst also dabei, dass Casino Royale noch besser ist?
Ja, ich mag ihn lieber. Ich würde nicht drüber streiten, welcher der bessere Film ist. Mir scheint das Auseinanderfallen dieses Films und die Eigenheiten von Mendes Inszenierung nicht kohärent, sondern mir einfach nicht glaubwürdig. Auch das melodramatische Ende mit Bardem und M's Tod, das finde ich alles sehr übertrieben. Der ganze ödipale Komplex und der Hintergrund Bonds, von dem ich denke, dass der niemals hätte erhellt werden sollen. Also, dass beide Eltern gestorben sind, dass er eine Waise ist. Nun, man hat es sich gedacht, das hätte hier nicht ausgeführt werden müssen. Ist trotzdem ein sehr guter Film, aber Casino Royale mag ich allemal mehr. Es kommen jetzt aber 2 Filme, die sicher nicht besser sind als Skyfall.
Gut, und in dem Sinne hören wir uns wieder bei Spectre. Tschüss.
Dankeschön.